Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Februar 2026. Dominik Freusi, Markus Somm und Spezialgast zu den Bern einfach Spezial, Gregor Rutz. Der Gregor Rutz ist SVP-Nationalrat Kanton Zürich. Er ist Mitglied in der Staatspolitischen Kommission vom Nationalrat und ist jetzt zurzeit der Vizepräsident. Herzlich willkommen, Gregor.
Danke. Hallo miteinander.
Wir wollen heute nur über den absoluten Skandal reden, den wir aufgedeckt haben. Es geht um den Täter, den mutmaßlichen Täter, wobei man, also so ein Täter ist, ist offensichtlich, der in Zürich einen orthodoxen Juden angegriffen hat. Und da haben wir mittlerweile noch mehr Informationen. Dominik, fass du mal den Kenntnisstand zusammen.
Ja, bis jetzt hat man einfach gewusst, dass der mit einer vorläufigen Aufnahme in der Schweiz war und dass das Bundesverwaltungsgericht ihm die gewährt hat, und zwar gegen den Willen vom Staatssekretariat für Migration. Wir haben das Urteil von dem Bundesverwaltungsgericht recherchiert und das ist ja unglaubliche Geschichte. Ganz kurz in den groben Zügen, vielleicht können wir noch mehr Details besprechen. Der heute 40-jährige Kosovar ist 1997 mit seiner Mutter und drei Geschwistern zum Vater in die Schweiz gekommen, hat eine Niederlassungsbewilligung bekommen und ist aber straffällig geworden, und zwar massiv. Raub, Diebstahl in mehrfachen Fällen, Waffendelikt und sonst Gewaltdelikt und so weiter. Und dann hat man ihm die entzogen. Das kann man, so eine Niederlassungsbewilligung entziehen. Gegen das hat er Beschwerde gemacht, und wo die Beschwerde vom Bundesgericht abgelehnt worden ist, definitiv, hat er plötzlich 18 Jahre, nachdem er in der Schweiz angekommen ist, ein Asylgesuch gestellt. Und das Asylgesuch ist abgelehnt worden, aber das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Güterabwägung gesagt, es ist nicht verhältnismäßig, den Mann zurück wegzuweisen in Kosovo, weil er inzwischen psychisch so schwer krank ist. Und er braucht interdisziplinäre Teams, so steht es im Urteil. Und die interdisziplinären Teams, die gäbe es eben im Kosovo nicht. Darum können da bleiben. Seither hat er die vorläufige Aufnahme zwar wieder verloren, es ist nicht klar warum, weil das natürlich nicht im Urteil steht, und ist am letzten Montag wieder gewalttätig geworden.
Gregor, was löst das aus bei dir? Wie tust du den Fall beurteilen, nachdem du das so gehört hast?
Also ich bin absolut schockiert. Ich habe das Urteil auch studiert vom Gericht, vom Bundesverwaltungsgericht, und die Geschichte, die jetzt Dominik Freusi geschildert hat, ist eigentlich unglaublich. Also da kommt jemand über Familiennachzug in die Schweiz, hat dann irgendwann eine Niederlassungsbewilligung, aber ständig Scherereien rundherum, wird so schwer straffällig, und die Listen, also ich habe es zweimal müssen lesen, das ist ja unglaublich, was der alles angestellt hat, bis hin zu Raubüberfällen und wirklich schweren Sachen.
Ja.
Nachher sagt man, es geht nicht, die Niederlassungsbewilligung müssen wir wieder rufen, was absolut logisch ist. Das haben wir entschieden, damals mal mit der Ausschaffungsinitiative, wo wir gesagt haben, Ausländer, die gewisse kriminelle Delikte begehen, von einer gewissen Schwere, müssen das Land verlassen. Für solche Leute wollen wir kein Aufenthaltsrecht gewähren, weil das gefährdet die Sicherheit und unsere Leute da. Nachher sagt er, jetzt habe ich keine Niederlassungsbewilligung mehr, jetzt tue ich Asyl beantragen. Und wenn er sieht, dass das schwierig wird, wird er plötzlich noch krank und so weiter. Und am Schluss die ganzen psychologischen, psychischen Geschichten. Und nachher heisst es, dort unten kommt eben nicht so eine gute Behandlung über. Und darum darf er jetzt gleich da bleiben, auch wenn er eigentlich sollte weg, oder? Und dann die Folge, man hat es jetzt gesehen, oder? Wieder eine Straftat. Und das finde ich einfach unglaublich. Und man hat damals das Gefühl, die Behörden in der Schweiz machen alles, um Leute da abzuhalten. Und auch Leute, die ich es einfach schlicht nicht verstehe. Jemand, der so viele Delikte begangen hat, der wegen so vielen schweren Sachen verurteilt worden ist, sehe ich wirklich nicht ein, was solche Personen noch da in der Schweiz suchen. Aber nachher macht man Vergleich, ist die medizinische Versorgung in Kosovo besser als in der Schweiz? Und dann sagt man, nein, es kann ihm eben nicht alles gewährt werden, was er da an medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen kann. in dem Fall ist es für ihn besser. Aber der Punkt ist, es geht da meines Erachtens wirklich nicht um ihn. Jemand, der so viele Sachen, strafrechtliche Verfehlungen begangen hat, dort geht es am Schluss um die Frage von der öffentlichen Sicherheit. Und das ist das Problem, oder? Und wenn man den Behörden zu viel Freiraum gibt, dass sie können abwägen und sagen, ja, das finden wir jetzt verhältnismäßig und das nicht so und dort müssen wir ein bisschen auf ihn schauen, dann kommt es immer schief raus. Und darum sind wir wahrscheinlich als Gesetzgeber, als Parlamentarier gefordert, dass man da klarere Gesetze, klarere Regelungen, klarere Leitplanken vorgeben, dass eben Gericht nicht immer wieder nebenaus trampen, wie das in dem Fall da passiert ist.
Gut, ich würde jetzt da noch fast Behörden teilweise verteidigen, weil im Prinzip haben die sehr viele Entscheide gefällt, die richtig waren, bis aufs Bundesgericht. Oder? Das Bundesgericht hat ja das bestätigt, die Niederlassungsbewilligung zu widerrufen. Das ist alles bestätigt worden. Es fängt schon mal an, dass man überhaupt kann, nach so langer Zeit in der Schweiz plötzlich ein Asylgesuch stellen kann. Ich meine, schon das ist absoluter Widersinn. Und jeder weiß, das ist Missbrauch höchsten Grades. Dass es überhaupt geht, ist schon eine Zumutung. Aber nachher muss ich sagen, eigentlich haben die Behörden bis zum Bundesverwaltungsgericht relativ gut reagiert. Aber der Entscheid von diesen drei Richter, drei Leute, merken euch die Namen, Walter Jung, Lang. Die anderen Namen tut noch Dominik Feusi nennen. Wir nennen die Parteibezeichnungen nennen, weil ich finde es absolut notwendig, dass die Leute endlich Verantwortung übernehmen, die Richter. Das geht nicht. Ich meine, der orthodoxe Jude hätte können sterben. Der hätte können sterben. Können die drei Richter mit gutem Gewissen schlafen? So einen birrenweichen Entscheid fällen, der vielleicht mal eine Todesfolge hat bei so einem. Du hast gesagt, das Strafregister von dem hat darauf hingewiesen. Das ist ein gefährlicher Mann. Das ist ein gefährlicher Mann. Das ist nicht einfach irgendwie ein Kavaliersakt von diesen Richtern. Das ist höchst fahrlässig. Und ich meine, jeder Verwaltungsrat muss hinstehen, es gibt Verantwortlichkeitsklagen und so weiter. Und das ist meine Frage an dich, Gregor. Müssen wir nicht anfangen, dass Richter auch damit konfrontiert werden können, dass es Verantwortlichkeitsklagen gibt, dass die Leute wenigstens eine Entschädigung zahlen dem orthodoxen Juden? Weil ich finde das absolut stossend, wie die im freien Raum, einfach damit sie sich als Gutmensch fühlen können, er hat keine interdisziplinäre Betreuung bekommen in Kosovo. Ah, der arme sich. Ich bin ein Lieber, ich bin ein Guter. Am Abend gehe ich heim zu meiner Familie und meinen Kind und weiss, dass der Kosovar vielleicht meine Kinder mal nicht abschlachtet. Da muss etwas ändern. Dominik, Gregor, was ist da los? Kann man da nichts ändern?
Also, natürlich muss etwas ändern. Das ist schon recht. Das sind nicht alle Entscheid falsch sind von den Behörden. Aber gleich, ich finde, es wird viel zu lange gezögert, bis wir unsere eigentlich klaren Rechtsvoraussetzungen durchsetzen. Oder? Und an dem kranken schon seit vielen Jahren. Wir haben ja dort mal, das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre, die Ausschaffungsinitiative formuliert, weil wir gemerkt haben, das gilt zwar in der ganzen Schweiz das gleiche Gesetz, aber in Genf oder im Waadtland hat man das Gefühl, es sei eine ganz andere rechtliche Landschaft als irgendwo im Bündnerland oder St. Gallen oder Zürich. Und man hat gesagt, mit dieser Initiative muss man überall gleiche Standards setzen, dass alle Kantone das gleich machen. Und was hat man nachher gemacht bei der Umsetzung? Man hat eine Härtefallklausel reingetan, weil man gesagt hat, eben, es muss verhältnismäßig sein und man muss der Behörde die Freiheit geben, im Einzelfall richtig zu entscheiden. Und jetzt haben wir den Salat wieder, oder? Dass eben da ewig gezögert wird und es ist stossend, du hast alles gesagt, oder? Das wird einer straffälliger, der tut nachher plötzlich von der Niederlassungsbewilligung, die er nicht mehr hat, nachher Asyl beantragen und so weiter. Natürlich, juristisch kann jeder jederzeit Asyl beantragen. Das ist vom Prinzip her schon richtig, weil die Situation kann ja ändern. Aber wenn die Situation so offensichtlich schräg ist und so ein offensichtlicher Missbrauch ist, dann muss man eben auch irgendwo Kraft haben, sich durchzusetzen und zu sagen, nein, der muss jetzt gehen, Punkt. Und da geht bei uns einfach alles zu lang und die Leute laufen frei rum und dann passieren eben solche Sachen. Und was machen wir nachher? Wir haben letztens wieder eine riesige Diskussion geführt über Antisemitismus, etwas Ungehörliches, etwas, wo man wirklich dagegen antreten muss. Aber statt, dass man dann solche Fälle diskutiert, konkrete Fälle, warum ist es denn so weit gekommen, zu solchen Taten, tun wir wieder irgendwelche Geldbeträge diskutieren für Präventionsprogramme, für Antirassismuskommissionen und Zerrungszeuge, obwohl es dann um ganz andere Sachen geht. Also das stört mich wirklich, oder? Man müsste einfach klarere rechtliche Voraussetzungen geben und die Unzumutbarkeit von der Rückführung, das ist wahrscheinlich eines der Kernprobleme, das ich aufgegriffen habe mit einem Vorstoss.
Genau, du hast einen Vorstoss, eine parlamentarische Initiative, die schon in beiden Kommissionen für Erfolg gegeben hat man beschlossen. Also sowohl in der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat wie vom Nationalrat. Die kommt Ende Februar jetzt in die nationalrätliche Kommission. Da geht es ums Formulieren. Und es hat im Urteil einen Satz, oder, den ich stossend finde, Gregor, oder, weil du gesagt hast, man macht die Güterabwägung. Oder? Und es steht drin, die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts, Zitat, schränkt dabei die Interessen des Staates am Schutz vor Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder deren schwerwiegender Verletzung ein. Also das Gericht hat eine Praxis entwickelt, wo konsequent die öffentliche Sicherheit auch in dem Fall für weniger wichtig erachtet als persönliche Interessen von einem Kosovar, der möglicherweise wirklich ein psychisches Problem hat. Ich wollte ja nicht behaupten, das hat er nicht. Aber das Problem ist einfach, dass er ein Kosovar ist und dass man so Sachen eigentlich in seinem Heimatland sollte genau anschauen. Und eben du willst klarer machen in diesem Vorstoss, dass die Unzumutbarkeit nicht einfach irgendwie kann kreativ ausgelegt werden, sondern klare Kriterien hat. Und ich denke, das ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt, damit Gericht nicht irgendwelche Praxis kann entwickeln, wo eben eine Gutmenschenpraxis ist, wo am Schluss die öffentliche Sicherheit kaputt geht.
Gregor?
Ja, also es geht da wirklich um die Frage von der vorläufigen Aufnahme. Eine vorläufige Aufnahme ist ja immer, dass man einen da abhaltet, obwohl er eigentlich weg müsste, oder? Weil er eben ein abgelehntes Asylgesuch hat. Da muss man immer den Leuten erklären, oder? Vorläufige Aufnahme, das tönt so, ah, das ist ein Flüchtling, den müssen wir jetzt aufnehmen. Nein, das ist eben genau das Gegenteil, oder? Das ist jemand, der eben das nicht ist, der abgelehnt worden ist, der eigentlich heim sollte. Und dann sagt man, man kann das machen, den Ersatzstatus von der vorläufigen Aufnahme, wenn ein Vollzug von der Wegweisung nicht möglich ist, nicht zulässig ist oder unzumutbar ist. Das sind drei Gründe, die im Gesetz aufgezählt sind. Jetzt muss man wissen, nicht möglich oder nicht zulässig, das sind etwa 10% der Fälle. Etwa 90%, also der ganz grosse Teil, ist unzumutbar. Und dort heisst es im Gesetz, ich lese es geschrieben vor, dass alle wissen, von was man redet, der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. Also man tut beispielhaft aufzählen, in Situationen wie. Und da hat man einfach festgestellt, dass nicht einmal bei der Hälfte der Fälle die Kriterien, die da im Gesetz stehen, zur Anwendung kommen. Und bei über der Hälfte der Fälle ist dann eben sonst etwas, wo das Gericht sagt, ja, das ist eben auch unzumutbar, wie jetzt da und da. Und das ist in dem Fall so, oder, dass man sagt, ja, es geht ihm psychisch nicht gut, er ist instabil. Und ich meine, was will man da sagen, wenn da eine Psychiaterin kommt und sagt, das ist ein armer Tropf, oder, der hat Angstzustände und so weiter. Ob das stimmt oder nicht, weiss kein Mensch. Und nachher sagt man, Behandlung im Heimatstaat ist eben nicht so gut wie in der Schweiz, weil da braucht es eine Therapie von verschiedenen Spezialisten, die müssen zusammenwirken. Und dann muss man sagen, gut, aber dann können wir gar niemanden mehr heimschicken, weil eine so tolle medizinische Versorgung, wie wir in der Schweiz haben, hat man sowieso nie auf der Welt. Und das ist ja absurd, oder? Das ist ja völliger Widerspruch. Und darum habe ich jetzt gesagt, muss der Gesetzesartikel anders formuliert werden, sondern es muss eben nicht heissen, in Situationen wie, sondern es muss einfach heissen, Ausländerinnen oder Ausländer können wegen Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt oder medizinischer Notlage nicht zurückgeschafft werden, wenn sie gefährdet sind wegen dem und sonst eben schon. Oder das Gericht.
Gut, aber da muss ich dir sagen. Ja. Aber Gregor, da muss ich dir sagen, medizinische Notlage hätte ich gestrichen. Weil mit medizinischer Notlage kannst du jetzt sogar den Fall auch wieder erklären. Kannst du sagen, ja, das ist eine Notlage, weil die interdisziplinären Teams, die sind nicht da.
Achtung, Markus, es geht nicht um die Notlage von den Betroffenen, sondern es geht um die Notlage im Heimatland. Also wenn du in einem Staat eine prekäre medizinische Situation hast, kein Ärzte, kein Spitäler, oder?
Ja, Psychiatrie ist nicht gut ausgebaut. Gregor, Psychiatrie ist im Kosovo nicht gut ausgebaut. Alle die psychiatrischen Kliniken sind nicht gut.
Es gibt Psychiater im Kosovo.
Ich meine ehrlich, Gregor, du hast jetzt auch gelesen, das Urteil. Wenn du das Urteil anschaust, dann merkst du, sie finden immer einen Grund. Man darf denen gar kein Gesetz mehr geben, weil sie können das Gesetz so kreativ auslegen. Das ist unglaublich, oder?
Natürlich. Zwei Juristen, drei Meinungen, das weiss ich auch. Ich bin ja selber ein Jurist. Ich habe das auch ein bisschen erfahren. Aber am Schluss geht es darum, dass wir Leitplanken setzen, oder? Und ich glaube, wenn eine medizinische Notlage ist, wenn wirklich jemand nicht gut zu Weg ist und in seinem Land gibt es keine Spitäler, dann kannst du den nicht dort zurückschicken. Also ich glaube, da müssen wir dann schon, wir wollen ja auch fair sein.
Das würde ich nicht umfangen.
Ist es eben genau umgekehrt. Und ich meine, wenn man die Listen anschaut, was da alles vorliegt, Raub, Gewerbs- und bandenmäßige Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfache Körperverletzung und so weiter und so fort, gegen das Waffengesetz hat er verstoßen. Also ich meine, Entschuldigung, was macht so jemand noch da?
Also eben die Liste findet ihr alle auf nebelspalter.ch. Das ist wahnsinnig. Er fängt als Jugendlicher schon an und wird als Jugendlicher zweimal zu 14 Tagen Jugendgefängnis verurteilt. Das ist extrem selten, weil man sagt, ja, Jugendliche muss man nicht ins Gefängnis stecken, das bringt eigentlich nichts. Als Erwachsener geht es sofort weiter, oder? Mit grober Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidrigem Verhalten bei Unfall, Entwendung zum Gebrauch, Fahren ohne Führerausweis, dann 14, also bandenmäßige Einbruchdiebstähle, 14 Anzahl. Er bietet die Güter im Wert von 111'800 Franken. Dann ein junger Mann einfach ins Gesicht gehauen, dass er zu Boden geht. Ein Prügelattacken auf einen Unbeteiligten in einem Postauto. Dann gegen einen Sicherheitsangestellten von einem Club. Dann ein vortäuschter Überfall auf einen Tankstellenshop, wo er 63'000 Franken Sachschaden anrichtet und 32'851 Franken Diebesgut an sich nimmt. Und dann verurteilt eben wegen Raub, Gewerbs- und bandenmäßigem Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und so weiter. Also die Liste ist wahnsinnig lang. Ich will dann nur sagen, eigentlich hätte man viel früher müssen aktiv werden müssen, um die Niederlassungsbewilligung wegzunehmen, oder nicht?
Das ist das, was ich gesagt habe. Ja, natürlich, es gab bei uns alles zu lang. Die Regeln wären eigentlich klar. Und ich meine, wenn jemand solche Delikte begangen hat, dann ist er wirklich eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und das hat man jetzt auch gesehen. Oder? Er geht auf hilflose Leute los und ohne Grund greift er die an und tut sich gefährlich verletzen. Das geht einfach nicht. So Leute müssen das Land verlassen. Und genau darum haben wir den Verfassungsartikel angenommen, damals. Das ist jetzt auch schon etwa 15 Jahre her. Und seitdem hat turnen wir rum und findet immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, um die Leute abzuhalten. Und die Verhältnismäßigkeit müsste man schon mal ein bisschen breiter sehen. Ist es verhältnismäßig, dass da Leute rumlaufen, die eine Gefahr für die Öffentlichkeit sind? Ich meine nein, weil ich finde es wichtig, dass man auch in der Schweiz, wenn man eine andere Religion hat als die Mehrheit oder wenn man eine Frau ist oder jemand älter ist, dass man auch die Nacht noch rumlaufen kann und sicher kann sein. Und es ist ein Problem, dass man das nicht mehr ist.
Komm noch einmal auf mein Anliegen zurück. Ich meine, die Gesetze haben wir jetzt immer verschärft. Die Ausschaffungsinitiative, ja, hast du selber gesagt, vor 15 Jahren ist die angenommen worden und die Bevölkerung hat dem immer zugestimmt. Es ist völlig klar, dass die Bevölkerung die Asylpolitik will, die du und ich jetzt hier besprechen und der Dominik, nämlich Common Sense. Wir sind nicht dagegen, dass es Flüchtlinge gibt. Es gibt Flüchtlinge und denen sollen wir gut schauen. Das ist gar keine Frage. Aber alles da, was wir hier schildern, und das ist etwa 95% der Fälle, sind wir ehrlich, ist eben nicht so. Und es ist nicht Common Sense und die Bevölkerung sieht es genau gleich. Jetzt merken wir doch langsam, wir können die Gesetze verschärfen und verdeutlichen und neu interpretieren, wie wir wollen. Am Schluss tun die Gesetze umsetzen, nämlich vor allem unsere Herren Richter und Frauenrichter, die ganz edel sind und in St. Gallen hocken und sich sehr wohlfühlen in ihrer Gutmenschenrolle, tun das einfach immer kreativ so auslegen, dass es nicht so kommt, wie man eigentlich würde sagen, der Common Sense sagt uns das. Ja. Jetzt, wir haben auch Psychiatrisierung angesprochen. Das sind alles Krankheiten, die man nicht objektiv feststellen kann. Ich kann auch 500 Schizophrenien entwickeln, wenn ihr wollt. Vielleicht gibt es auch Leute, die glauben, ich sehe Schizophren. Kann durchaus sein. Ich meine, ich glaube, es ist auch ein Moral Hazard Problem. Ja. Alle die Leute, die hier Entscheid fällen, die die Öffentlichkeit erstens viel Geld kostet, aber vor allem auch Menschenleben kann kosten, die haben überhaupt keinen Anreiz, dass sie vorsichtig entscheiden. Oder wenn die Leute würden über die entscheiden, wo sie wissen, wenn der Blödsinn macht, ist ihre eigene Familie betroffen. Oder sie müssten zahlen. Jeder Psychiater, der weiss, ich lohne jetzt einen raus und wenn der dumm tut, dann tut er meine Frau angreifen, der würde nie als Schizophren bezeichnen. Einfach nie. Und ich sage nicht, es gibt nicht Schizophrenie. Auf jeden Fall. Aber irgendwo ist das Anreizsystem bei allen den Experten und Beamten und Richtern, die die Asylpolitik umsetzen müssen, falsch. Es ist falsch. Sie haben keinen Anreiz, sorgfältig zu sein. Sie haben den Anreiz, lieb zu sein. gut zu sein, das Gefühl haben, ich bin super, super, super gerecht. Lieber einen zu viel als einen zu wenig. Hart anfassen. Und da müssen wir doch einen Paradigmenwechsel haben. Kann man da nicht etwas machen? Mit eben Verantwortlichkeitsklagen, mit Entschädigungen, die man einklagen kann und so weiter.
Also man muss das sicher diskutieren. Das haben wir im Aktienrecht, du hast es erwähnt, ja auch gemacht. Verwaltungsrat haftet heute direkter und stärker, als das früher der Fall war. Aber auch dort müssen wir ehrlich sein, du kannst nicht jeden Schaden verhindern. Und es gibt auch heute noch Aktiengesellschaften, die an die Wand gefahren werden, wo man sich ein bisschen fragt, was da schief gehen konnte. Und am Schluss haftet die Leute dann gleich nicht. Oder? Sondern haben ein schönes Leben und sind weiter weg, das unten irgendwo. Das geht nicht. Oder? Das geht nicht, da sind wir uns einig. Man muss es diskutieren, absolut. Aber ich glaube, das Wichtige ist schon auch, dass man gesetzlich die richtigen Vorlagen geben. Es ist trotzdem mal bei der Durchsetzungsinitiative anders herausgekommen. Dort hat das Volk eben nicht zugestimmt. Und unter dem leiden wir heute. Oder? Man sieht jetzt, was die Härtefallklausel für einen Schaden kann anrichten kann. Und eben auch andere Formulierungen im Ausländer- und Integrationsgesetz. Und das müssen wir jetzt einfach kitten. Und mein Vorstoss betrifft vielleicht ein Detail, aber eben ein wichtiges Detail. Weil, wie gesagt, 90% von der nicht vollzogenen Wegweisungen ist wegen Unzumutbarkeit. Und dort wieder mehr als die Hälfte von Gründen, die nicht im Gesetz stehen, sondern die Richter erfinden. Und wenn man es einmal beschränkt auf das, was im Gesetz steht, denke ich, ist das ein erster wichtiger Schritt. Und das müssen die Richter wissen. Und das Zweite ist natürlich die Richterwahlen. Das spreche ich immer wieder an im Parlament. Das läuft grundschief. Ich habe ja dort mal, als ich vor etwa 20 Jahren noch Generalsekretär war, das noch miterlebt, wie das war, wo die Richter in die Fraktionen gekommen sind. Die haben sich in den Fraktionen müssen präsentieren. Und nachher hat man eine Wahl gemacht. Heute gibt es da so eine Richterwahlkommission. Die tun sich offiziell nur auf fachliche Kriterien beziehen, aber die Auswahl der Richter, würde ich jetzt mal mit der gebotenen Zurückhaltung sagen, ist also nicht besser geworden und fachlich sind sie auch nicht besser geworden und sie haben vor allem nicht mehr sie begreifen nicht mehr, dass sie in einem öffentlichen Amt sind und auch politische Mitverantwortung haben. Natürlich sind Richter unabhängig, aber sie haben eben gleich eine politische Funktion, eine Funktion im Rahmen von einer Staatsgewalt, die sie da repräsentieren. Und das müssen wir all den Damen und Herren vielleicht wieder mal ein bisschen deutlicher sagen.
Also die drei Richter müssen wir jetzt schon noch nennen. Das ist die Esther Marti, Grünliberal. Die ist bekannt in Bern, weil die SVP hat 2018 mal probiert, sie nicht zu wählen, hat auch gesagt, eben weil sie ihre Verantwortung nicht wahrnimmt. Ist natürlich gescheitert, nur die SVP hat sie gestrichen. Dann der Walter Lang, das ist der einzige Parteilose am Bundesverwaltungsgericht. Währenddem Esther Marti im Vernehmen noch wirklich links ist, obwohl sie grünliberal ist, ist der Walter Lang so halb links. Und dann ist der Daniele Cattaneo, der ist FDP. Der gilt als gut Common Sense, aber ist natürlich da in der Minderheit. Interessant ist noch, also ganz am Anfang vom Verfahren, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, weil es führt irgendwann einmal zu weit, sein Urteil ist 20 Seiten lang, ist der Instruktionsrichter ist der Fulvio Häfeli gewesen. Und das ist ein legendärer Bundesverwaltungsrichter von der SVP, der bekannt war als relativ streng. Und er hat dort als Instruktionsrichter zu dem Asylgesuch von dem Kosovar bereits gesagt, also das ist missbräuchlich, wenn irgendjemand aber kurz nachdem das Bundesgericht die Niederlassungsbewilligung entzogen hat, dann einfach ein Asylgesuch stellt und hat einen Kostenvorschuss verlangt. Und dann ist er wegen Befangenheit drangekommen und ein anderes Gericht, vom Bundesverwaltungsgericht, hat dann den Fulvio Häfeli von dem Fall abgezogen. Und das ist schon noch verrückt. Das zeigt eben, wie Juristerei keine exakte Wissenschaft ist. Wenn zum Beispiel der Fulvio Häfeli statt der Walter Lang oder der Esther Marti in dem Spruchkörper gewesen wäre, dann wäre ziemlich sicher der Jude Anfang Woche nicht verschlagen worden, sondern der Kosovar wäre in Kosovo gegangen.
Ja gut, jetzt müssen wir noch, ja, was sollen wir aus dem jetzt entziehen? Hast du das Gefühl, politisch tut das irgendetwas auslösen? Oder ich meine, man sieht es ja schon in den Medien, wie das eigentlich schon wieder vergessen ist, oder? Ich glaube, mal schauen jetzt, ob das aufgenommen wird, das Gerichtsurteil, ob das mal angeschaut wird. Es ist eben schon wahnsinnig, dass man das natürlich auch deswegen so gut kann durchziehen kann. Und ich sage es jetzt natürlich auch als Nebelspalter, weil das einfach immer von den Medien auch verschwiegen wird. Die Bevölkerung weiss gar nicht, was für ein Wahnsinn das ist. Deshalb, wir tun jetzt auch das Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das sollte man veröffentlichen. Lesen
nicht einmal das. Es wird euch schlecht. Es wird euch schlecht, wie da argumentiert wird. Und zwar übrigens dann auch noch, das würde ich dann auch mal sagen, ihr lieben Herren Juristen, schreiben könnt ihr dann auch gar nicht. Ich meine, das kann ja niemand verstehen. Das ist ja nicht mehr Deutsch. Das ist ja nicht. Das ist ja Häfeli-Schüler-Deutsch. Ihr könnt ja gar nichts. Nein, es ist also wirklich starker, starker Tobak. Ich muss dich sagen, Gregor, also tust du mir einmal leid. Du musst ja das Zeug auch lesen. Das ist ja wahnsinnig.
Er muss teilweise zwei, dreimal lesen, auch als Jurist, ja, dass man es versteht. Und selbst dann hat man auch noch Fragen, meinen sie das wirklich so? Aber ich glaube, was du sagst, oder? Das eine ist ja die Debatte, die wir im Moment haben, vor allem, wie es um sehr viele antisemitische Vorfälle geht. Und das ist etwas, das natürlich muss aufschrecken muss, etwas, das einem auch geschichtlich wieder an Sachen erinnert, wo man muss sagen, da müssen wir echt aufpassen. Und das hilft vielleicht, die Diskussion zu führen mit der nötigen Offenheit. Was bei vielen immer noch nicht da ist, ist das Erkennen, warum so Vorfälle passieren. Und das sind ja in der Regel nicht Leute irgendwo aus dem Norden, die tätowiert sind und da Parolen rufen, sondern das sind Leute aus anderen Kulturgebieten mit anderem religiösem Hintergrund, wie wir jetzt in dem Fall auch wieder sehen, vorbestrafte Asylbewerber, die da irgendwo komisch da sind, fristet. Also das muss man schon genau anschauen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben jetzt die Debatte. Mein Vorstoss, den ihr erwähnt habt, der ist ja in einer ersten Phase vom Nationalrat und vom Ständerat als erheblich erklärt worden. Man muss das jetzt weiterverfolgen. Jetzt geht es in die konkrete Diskussion, wie die Gesetzesanpassung gemacht werden muss. Das muss man jetzt beschliessen, dass das möglichst rasch kann umgesetzt werden. Und dann geht es eben darum, dass man die Gesetze, die wir haben, dann auch anwendet. Ich weise hier auf einen anderen Vorstoss, den ich gemacht habe, vor ein paar Jahren, 2017 war das, glaube ich. Dort ist es darum gegangen, dass wir festgestellt haben, dass man bei 75% oder 80% der Asylbewerber die Identität nicht zweifelsfrei eruieren kann. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, dass die alle keinen Pass und kein Ausweispapier mehr haben, aber jeder hat das Mobiltelefon, jeder, oder? Und dort drauf findet man auch Hinweise auf die Identität. Auch das hat National- und Ständerat beschlossen, ist mir jahrelang gegangen. Und was macht jetzt der Bund? Er macht eine Testphase in zwei Asylzentren. Eine Testphase, also das ist ja unglaublich. Wir haben ein Gesetz, das angenommen ist, eine Bestimmung, die gilt, eine Aufgabe für die Behörden, die sie jetzt wahrnehmen müssen. Und was machen sie? Eine Testphase. Und was steht wieder im Zentrum? Nicht etwa, wie kann man herausfinden, woher die kommen und was die wollen. Nein, im Zentrum steht, ist das ein zu grosser Eingriff in die Persönlichkeit von diesen Leuten, wenn man ihnen das Telefon anschaut. Und dann muss man sagen, das sind Leute, die stellen das Gesuch da, die wollen aufgenommen werden, sie wollen Leistungen von uns. Vielleicht ist es berechtigt, vielleicht nicht, aber um das herauszufinden, müssen sie mitwirken, das steht im Asylgesetz. Sie haben eine Mitwirkungspflicht. Und nein, was machen die Gerichte? Sie sagen, ja, ist das echt ein Eingriff in die Persönlichkeit? Und vergessen völlig, dass der Ball eigentlich bei Disney wirkt, ja, und die müssen mitwirken.
Es ist alles richtig, aber ich sage, das braucht ein Paradigmawechsel. Die Richter dürfen nicht mehr einfach so Entscheid machen, ohne dass sie die Folgen prägen müssen. Weil ich kann sagen, ihr könnt jetzt die Gesetze noch 500 Jahre verschärfen. Ihr könnt sie verschärfen und ich finde es ja gut, ich bin ja total dafür. Aber ich sage das, die Richter setzen es einfach nicht um und sie werden einfach immer wieder eine gute neue Idee haben. Du hast vorher gesagt, zwei Juristen, drei Meinungen. Juristen sind kreative Leute, ich wollte sie jetzt da wieder in Schutz nehmen. Ich habe sie vorher zusammengeschissen, jetzt tun ich sie loben. Kreativer kann man gar nicht sein, als Juristen sind. Nein. Ich glaube, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Es muss mehr Verantwortlichkeit da rein. Es geht nicht. Ich meine, Psychiatrisierung ist ja nicht nur für den Asylprozess ein Problem. Es ist ja überall, in der IV, in der Arbeitslosenversicherung, überall haben wir unendliche Kosten, weil ganz viele Leute einfach zum Psychiater gehen und immer einen Psychiater finden, der ihnen attestiert, ah, du kannst jetzt nicht mehr arbeiten, ah, du hast irgendwie und so weiter. So kann es nicht weitergehen. Und ich sage es nein, es gibt todsicher Leute, die wirklich Patienten sind und richtige psychische Probleme haben und Leiden haben und die tun mir leid. Aber es kann nicht sein, dass man das so leicht missbrauchen kann. Und man kann es nur missbrauchen, weil die Psychiater, die zahlen nie einen Preis. Nie, nie. Im Gegenteil, sie verdienen noch Geld. Sie verdienen schaurig gut Geld. Ich meine, du weißt es auch, Dominik, und du, Gregor, auch, bist auch Arbeitgeber. Du kannst ja heute fast niemanden mehr entlassen, ohne dass der, kaum hast du die Kündigung ausgesprochen, kommt er mit einem Krankheitszeugnis. Da steht immer ein Arzt, der dem hilft. Und der Arzt hat 0,0 Anreiz, vernünftig zu entscheiden. Zudem ist das Scheisse gleich, weil er nichts muss zahlen muss. Nein, er verdient noch etwas. Also von dem her, ich bin nicht mehr so optimistisch. Und ich sage jetzt noch das letzte Wort. Wenn man schaut, wie der Trump Migrationspolitik massiv verändert hat, die Leute in Europa sind ganz schockiert und so weiter. Aber ich kann euch allen sagen, in Europa, so weit kommt es, wenn man halt Kopfendeckel so lange, in Amerika ist ja genau gleich, zulässt, dass man mit jedem dümmsten Argument Gesetze eigentlich umgehen oder aushebeln. Gut, das war es. In einem sehr pessimistischen Grundton. Dann einfach speziell mit dem Gregor Rutz. Gregor Rutz ist Nationalrat von der SVP Kanton Zürich und er ist auch in der Staatspolitischen Kommission und dort ist er Vizepräsident und hat einen guten Vorstoß gemacht, den ich natürlich wirklich loben würde. Ich würde nicht, dass unsere Gesetzgeber nichts mehr machen, das ist schon recht. Aber eben, ich bin langsam ein bisschen ernüchtert in dem Sinn, nachdem ich 20 Jahre Verschärfungen erlebt habe und die Ergebnisse doch noch nicht richtig sichtbar geworden sind. Dominik Feusi und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Danke fürs Zuhören und könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch